Wie kann man Krafteinbrüche in der Diät verhindern und dafür sorgen, dass man immer stärker wird oder zumindest man zusieht, dass man nicht degressiv schlechter wird sozusagen? Das ist die Frage dieses Podcasts und ich habe heute vier spannende Antworten für dich dabei und wir hören uns gleich zurück nach dem Intro.
Willkommen beim No Bullshit Buddy, dem Fitness-Podcast vom Bestseller-Autor und Fitnessmodel Siad Roja. Erfahre endlich Klartext auf dem Weg zu deinem Traumkörper und alles über das Training für Muskelaufbau, eine gesunde Ernährung und nachhaltige Motivation. Enjoy und viel Spaß mit dieser Episode.
Hey, was geht ab? Hier ist Siad. Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode. Willkommen zurück beim No Bullshit Body. Und in dieser Podcast-Episode möchte uns mit dem Thema beschäftigen, wie man eigentlich mit Krafteinbrüchen in der Diät umgehen sollte, beziehungsweise ob das normal ist oder ob das nicht normal ist, ob man immer weiter progressiv trainieren kann und überhaupt, wie sich das Ganze im Rahmen zum Beispiel einer 12-wöchigen Diät, so wie wir sie ja häufig empfehlen sozusagen, in der Praxis einfach passiert, was zum Beispiel die einzelnen Übungen angeht, wo man schwächer wird, wo man aber immer noch weiter stärker werden kann, ob das, wie gesagt, ob das normal oder abnormal ist und wie du das Ganze grundsätzlich einordnen kannst. Und ich habe vier übergeordnete Strategien heute für dich dabei, die dir dabei helfen werden, die Krafteinbrüche so gut es geht zu minimieren, wenn nicht sogar dafür sorgen, dass du voll und ganz bis zum Schluss deiner Diät immer weiter progressieren kannst sozusagen und immer weiter stärker wirst, beziehungsweise immer weiter den Workload auch erhöhst, beziehungsweise Workload ist nicht immer der 100% wahrste Faktor in dieser Gleichung, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte, dass wir grundsätzlich uns weiterhin mit der doppelten Progression immer weiter nach oben arbeiten können. Yes, das ist das Thema dieser Podcast-Episode und ich hatte damit den allerersten großen Berührungspunkt. Das muss, glaube ich, im Jahr 2017 gewesen sein, als ich die Fitnessfibel geschrieben habe, festgestellt habe, dass ich tatsächlich einfach nicht mehr weiterkomme. Da habe ich 2017 ungefähr 3,5 Jahre Krafttraining auf der Uhr gehabt. Genau, 2014 habe ich angefangen, 2017, 3,5 Jahre später. Und da war ich schon so mit McFit relativ gut und war da auch schon immer als Model aktiv und musste aber dann irgendwann auch feststellen, hey, irgendwie für mich persönlich ab unter 10% Körperfettanteil ist das irgendwie alles nicht mehr das gleiche im Fitnessstudio und es fängt irgendwie an weh zu tun. Ich werde schwächer, ich habe das Gefühl, Kurzatmigkeit ist nicht das richtige Wort, aber ne, man schnappt so mehr nach Luft, man ist ein bisschen ermüdeter, manchmal nach dem Satz ist einem so ein bisschen schwindliger und man muss erstmal, holla die Waldfee, jetzt ist mir aber ein bisschen schwindlig so nach dem Motto, zusehen, wo man überhaupt ist und man hat das Gefühl, irgendwie war es nicht mal oder ist nicht mehr ganz so, wie es mal war und ich bin nicht mehr so frisch, ich bin nicht mehr der fitteste Turnschuh von allen und das Ganze laugt mich irgendwie gerade so ein bisschen aus. Das Resultat ist dann häufig ein Krafteinbruch, das ist ja auch das Thema sozusagen, und dass man einfach nicht mehr auf seine Wiederholung kommt. Sei das jetzt beim Bankdrücken, Kniebeugen, Schulterdrücken, Rudern oder was auch immer. Hip Thrusts, dass du einfach nicht mehr merkst, ich komme einfach nicht mehr auf die Leistung vom vorherigen Training. Gleichzeitig hast du aber hoffentlich zumindest ab diesem Punkt verstanden, dass wir ja eigentlich auf die Progression trainieren sollten, ne? Dass wir ins Training gehen mit einem festen Plan, mit einem festen Datensatz an vorherigen erbrachten Leistungen und dass es natürlich jetzt das Ziel sein sollte, darüber hinaus zu trainieren sozusagen und dass wir halt eben diese eine, von der ich so oft ja auch in der Fitnessfibel spreche, diese eine Wiederholung in der Lage sind, besser zu werden. Dass das das große übergeordnete Ziel ist, wenn wir grundsätzlich uns im Krafttraining befinden, also im Training selbst, also die jeweilige Einheit ausführen, dass wir grundsätzlich versuchen sollten, in der Lage zu sein, eine Wiederholung auf jegliche Übungen betrachtet zu sehen, besser zu werden. Also ne, du machst zum Beispiel 4 Sätze Bankdrücken oder was auch immer, mit dem und dem jeweiligen Wiederholungsbereich. Und dann sollte es das Ziel sein, auf diesen gesamten Satz, weiß nicht, nehme an, 5x5 zum Beispiel oder 4x6 oder was auch immer, nehmen wir 4x5, sind 20 Wiederholungen, die du im vorherigen Training geschafft hast, ne, diese eine Wiederholung mehr auf 21 zu kommen. So, das ist jetzt diese grundsätzliche Zielvorstellung. Also alles klar, das ist die Fitnessfibel, das ist die Progression, das ist die doppelte Progression, mit der wir auch arbeiten und das ist Muskelaufbau im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen, wie es im Bilderbuch steht. So, jetzt sehe ich das häufig, dass das in einer 12 Wochen, also es kann der Fall sein bei dir, es muss nicht immer der Fall sein und desto mehr man richtig macht, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt das Folgende eintritt. das ist ja auch quasi jetzt die Podcast-Episode, wie kann ich dafür sorgen, noch mehr richtiger zu machen, beziehungsweise welche sind wirklich die akuten Stellschrauben, die ich im Jetzt vornehmen kann, um wieder auf Track zu kommen und wieder stärker zu werden, trotz des Kaloriendefizits. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns aus der Helikopterperspektive quasi eine typische 12 Wochen Fettverlustphase anschauen, so wie es mit der 90-Tage-Challenge der Fall ist, so wie ich sie auch in meinem neuen Buch beschreiben werde und so wie ich sie ja grundsätzlich schon seit, ich weiß ja nicht, 2 Jahren mit diesem Podcast hier teile und propagiere, im wahrsten Sinne des Wortes. Gucken wir uns die Phase an, dann werden wir feststellen, dass wir am Anfang, am ganzen Beginn der Diät sozusagen, dass wir, wenn wir die erste Kalorienumstellung machen, das erste Mal weniger Kalorien essen und das strukturieren, dass dann häufig die erste Ermüdung eintritt, dass diese Ermüdung aber relativ schnell wieder nachlässt und dass wir nach 5 bis 10 Tagen, ganz im Gegenteil, sogar eher noch besser häufig performen und dass wir sagen, alles klar, man rechnet immer so ein bisschen mit, jetzt müsst ihr langsam schwächer werden, jetzt müsst ihr langsam wirklich schwächer werden, während du merkst, ich werde die ganze Zeit stärker immer noch, ich kann die ganze Zeit noch eine Wiederholung draufpacken, manchmal auch sogar 2 oder vielleicht sogar noch mehr und alles geht irgendwie seine Wege, ne? Ganz am Anfang, das typische Dilemma, sieht man leider auf der Waage, auf dem Spiegel noch nicht wirklich die Fortschritte des Kaloriendefizits, aber man wundert sich so und denkt so, naja, eigentlich komme ich noch relativ gut voran. Das Ganze ist dann wie diese Gaußsche Glocke. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ne? Das ist diese typische Verteilung, wo es am Anfang dann erstmal ansteigt, da hat man so eine typische Glocke und dann geht es wieder bergab sozusagen. Das Ganze ist das in abgeschwächter Form. Das heißt, wir werden stärker, und ich beobachte das so, häufig, wenn wir auf diese 12-Wochen-Phase gucken, häufig bis Woche 6 bis Woche 8 sind wir häufig in der Lage, immer noch stärker zu werden. Es wird immer mühseliger mit der Zeit, ne? Und dann, ja, nach 3, 4 Wochen verschwindet dann auch diese Anfangskraft noch und diese Anfangseuphorie und eventuell auch dieses überraschende Gefühl, dass man trotzdem in der Lage sein wird, stärker zu werden. Und das Ganze fängt an zu kippen, so ab dieser 6 bis 8 Wochen Marke. Wie gesagt, ich will dich hier versuchen jetzt nicht, ich habe ja meinen NLP-Background, ich will dich jetzt nicht programmieren. Es kann sein, dass das bei dir vorkommt. Wenn es nicht vorkommt, dann wundere dich nicht und frag, na, Schad hat doch gesagt, ich werde immer schwächer, aber ich werde immer stärker. Hey, perfekt, wunderbar. Beide Daumen nach oben, genauso weitermachen. Ne? Und ich möchte eigentlich auch nicht, dass du davon ausgehst. Ich möchte jetzt aber mit dem folgenden Wissen noch, mit dieser Podcast-Episode, dir eventuell das schlechte Gewissen nehmen, dass du vielleicht denkst, du würdest alles falsch machen, nur weil dieses Szenario eintritt. Nichtsdestotrotz, kippt das quasi oder kippt das leicht nach dieser 6 bis 8 Wochen Marke und dass dann die Kraftleistungen nicht mehr ganz da sind, wo sie mal waren, beziehungsweise dass das schöne Voranschreiten der Progression mehr oder weniger zum Stillstand kommt und dass man häufig darum kämpft, nicht noch schwächer zu werden, beziehungsweise gerade so in der Lage sein wird oder ist, die vorherig erbrachten Leistungen zu erbringen. So, jetzt folgende 4 Punkte, was dieses Thema angeht. Punkt Nummer 1. Muss man ganz klar akzeptieren, dass das vollkommen normal ist. Du kannst alles richtig machen. Es wird dennoch irgendwann der Zeitpunkt kommen, außer du setzt halt irgendwie Testo an oder so und ein bisschen Wachstumshormone von außen vielleicht, was halt sehr stark anabole Hormone sind sozusagen, aber davon gehe ich mal aus, dass wir das alles nicht tun, wird das auf dem natürlichen Wege dazu führen, dass wir irgendwann, beziehungsweise dass die Progression irgendwann zum Stillstand gerät, solange wir uns immer noch im Kaloriendefizit befinden. Wann dieser Zeitpunkt eintritt, lässt sich nicht verallgemeinern. Wie gesagt, ich habe Athleten und Athletinnen, die können zum Beispiel mit Hilfe der 90-Tage-Challenge, eben weil wir ja auch über so viele Optimierungsmaßnahmen in der Challenge sprechen und so viel fortgeschrittene Strategien auch den Athleten und Athletinnen mit an die Hand geben, werden häufig diese Menschen bis zum Schluss dann in der Lage, perfekt durchzuprogressieren und immer weiter Muskulatur und Kraft aufzubauen, während sie immer weiter ihren Körperfettanteil senken. Wunderbar, dann können wir alle sagen, Chapeau, das hat sehr geil geklappt. Wie gesagt, das kann, es muss aber nicht stattfinden. Es kann, es muss aber nicht stattfinden. Bei mir persönlich findet das auch nicht mehr statt. Ich habe jetzt 6,5 Jahre Krafttraining auf der Uhr und muss halt sagen, okay, so gut progressieren kann ich jetzt halt dann doch nicht mehr, vor allem in der Diät. Ich habe normalerweise ein sehr gutes Trainingsprogramm, sehr viel Volumen, auch einen Kalorienüberschuss, was mir dabei hilft, immer noch weiter leicht zu progressieren. Wenn aber auf einmal dann über eine lange Periode die Kalorien gecuttet sind und niedriger sind, okay, dann muss man halt sagen, dann kommt man auch als fortgeschrittener Athlet und als fortgeschrittene Athletin wahrscheinlich nicht mehr ganz so weit, trotz Kaloriendefizit. Die häufigsten Übungen oder beziehungsweise wo es häufig schwächer wird, ist das Schulterdrücken an der langen Hantel. Das ist so der typische Klassiker, das sehe ich seit Jahren in der 90-Tage-Challenge und auch mit der Fitnessfibel, vor allem auch in meinem eigenen Training. Schulterdrücken ist hier irgendwie die erste Übung, die krafttechnisch anfängt zu leiden. Da will die Stange einfach nicht mehr hochgehen und es fühlt sich, was letzte Woche noch verhältnismäßig gut ging, fühlt sich plötzlich 10, 15 Kilo schwerer an, obwohl es das exakt selbe Gewicht ist. Danach folgt die weitere Drückübung Bankdrücken. Da geht dann häufig auch einfach die Puste aus. Und es ist nicht mal so, dass es irgendwie mehr wehtut oder dass es schmerzhafter ist, sondern es fühlt sich einfach extrem viel schwerer an. Und das heißt, ich habe jetzt letzte Woche 110 gedrückt, ich liege jetzt ja gerade mit 90 auf der Bank und schaffe gerade so das gleiche Gewicht. Das ist jetzt ein extremes Beispiel. Diese Einbrüche sind jetzt oft nicht 20% oder 25%. Aber um das jetzt ein bisschen überspitzt zu versinnbildlichen, ne? Es fühlt sich alles, also ne, es ist nicht so, dass irgendwie das Muskelgefühl schmerzhafter ist oder was auch immer, sondern es ist einfach so, dass dann einfach gefühlt die Puste nicht mehr da ist und sagt, ich kann es jetzt einfach nicht mehr bewegen. Und schon die erste Rap, die erste Wiederholung, alter Lachs, alter Scholensky, die hat sich schon so schwer angefühlt, ich weiß nicht, wie ich jetzt das auch ordentlich hinkriegen soll. Es beginnt also mit dem Schulterdrücken. Da hat man meist den größten, wenn er denn vorhanden ist, den größten Einbruch. Danach geht es weiter mit dem Bankdrücken. Neutrale Übungen, beziehungsweise Übungen, wo man sich eigentlich immer noch in der Lage sein wird zu verbessern, ist häufig Klimmziehen und jegliche Form des Klimmziehens, also egal ob Übergriff, neutraler Griff, mit zusätzlichem Gewicht oder was auch immer. Grund dafür ist natürlich, dass sich das Körpergewicht auch verändert und wenn man sauber durchdiätet sozusagen, dann wird man ja jede Woche leichter. Man muss quasi weniger Gewicht nach oben ziehen. Da müsste man jetzt, glaube ich, ganz korinthenkackermäßig ganz im Detail gucken und könnte man sich vielleicht darüber streiten, ob man nicht in Wirklichkeit permanent auf der Stelle tritt und neutral trainiert, weil man macht dieselben Wiederholungen oder vielleicht eine Wiederholung mehr, ist aber, ich weiß es nicht, 800 Gramm leichter geworden und ist das jetzt wirklich so viel mehr oder leichteres Gewicht gewesen, das ist wirklich eine Progression oder was auch immer. Nichtsdestotrotz, ich stelle bei mir häufig fest, dass das Klimmziehen immer noch besser wird. Trotz Kaloriendefizit. Neutrale Übungen sind häufig, meiner Einschätzung nach, dann aber Geschichten wie Latziehen, ne, wo das Körpergewicht, also der Faktor des eigenen Gewichts ja aufgehoben ist sozusagen, weil man A, schwerer oder leichter trainieren kann. Geschichten wie Unterkörperübungen wie Kniebeugen, Kreuzheben oder Hip Thrusts sind meistens Übungen, die auch schwerer werden, wo es einem schwerer fällt, diese Übung auszuführen, wo man aber häufig mit Willenskraft noch sehr viel reißen kann. Das ist so meine Erfahrung, was diese Unterkörperübung angeht oder Geschichten wie Rudern zum Beispiel, also Langhantelrudern. Das stagniert eher häufig, anstatt schlechter zu werden. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber vor allem diese Drückübungen sind als erstes betroffen, was das Kaloriendefizit angeht über einen längeren Zeitraum, während man beim Klimmziehen häufig noch stärker wird und dann diese neutralen Übungen, wo man sehr viel mit Willenskraft noch schafft, um einfach auf dem Plateau zu bleiben, sind Geschichten wie Kniebeugen, Kreuzheben, Hip Thrust, Latziehen, solche ganzen Sachen. Aber vor allem hier nochmal der Hinweis, das ist vollkommen normal. Auch diese Phasen, wo es schwieriger ist und wo du mehr dafür kämpfen musst, tatsächlich noch besser zu werden, das ist vollkommen normal und das ist Teil der Reise. Da brauchst du jetzt nicht sagen, ich habe heute ein scheiß Training gehabt, es war alles für die Katz, was mache ich alles falsch und du reißt ja alle 7 Haare aus, weil du denkst, ja, wieso bin ich denn nicht stärker heute geworden? Ich bin heute beim Schulterdrücken um 4 Reps schlechter geworden, so nach dem Motto. Das ist nicht nur fluktuiert das sehr stark, natürlich dann auch diese Leistung, manchmal mehr Leistung, manchmal weniger Leistung, aber selbst wenn das passiert, ist das kein Hals- und Beinbruch. Und sobald, und das kann ich dir garantieren, sobald du wieder mehr Kalorien isst, werden die Leistungen sofort wieder nach oben gehen und auch die alten Kraftleistungen kommen schnell zurück. Also von daher Punkt Nummer 1, es ist vollkommen normal und per se machst du wahrscheinlich nicht etwas grob falsch, dass du denkst oder das System in Frage stellen solltest. So, Punkt Nummer zwei sind natürlich die ersten Optimierungen. Und die ersten Optimierungen sollte man meiner Meinung nach, also die wenn es im Fitnessstudio nicht läuft, liegt der Grund meistens außerhalb des Fitnessstudios. Und die Optimierung, die man zuerst in Griff nehmen sollte, ist nicht der Trainingsplan, ist nicht die Übungsausführung oder solche ganzen Sachen, häufig, Ausnahmen bestätigen die Regel, sondern die häufigsten Dinge, die zu einer besseren Trainingsleistung führen, sind Dinge, die außerhalb des Fitnessstudios stattfinden. Maßgeblich voran natürlich hier der eigene Schlaf. Die Regeneration ist ultra wichtig und noch wichtiger vor allem im Kaloriendefizit, besonders wenn es darum geht, mehr akute, explosive und athletische Leistung zu erbringen. Da ist die Studienlage, da gibt es keine Ausreißer. Mehr Schlaf ist bessere Trainingsleistung. Punkt. Dann, nächster Punkt. Was mir persönlich auch sehr hilft, ist immer die exakt selbe Trainingsroutine zu haben. Das heißt, wenn jetzt ein Athlet groß fluktuiert und sagt, ich trainiere mal morgens, mal mittags, mal abends, dann ich hatte da mal einen Artikel drüber geschrieben, ob man besser morgens oder abends trainieren sollte. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es besser, abends zu trainieren. Grund dafür ist die erhöhte Bereitschaft und die leicht erhöhte Körpertemperatur, die dann dafür sorgt, dass wir bessere Trainingsleistungen erbringen, obwohl am Morgen morgens die Testosteronwerte erhöhter sind als am Nachmittag, ist das nicht so. Sind diese leicht erhöhteren Testosteronwerte nicht so potent wie die erhöhte Körpertemperatur. Nichtsdestotrotz wissen wir zum Beispiel aus der Wissenschaft, was die reine Trainingsleistung angeht, dass wir immer dann einen großen Vorteil haben werden, wenn wir in der Routine sind. Und ich merke das bei mir auch, wenn ich beruflich bedingt, weil ich nicht anders kann, mal morgens zum Sport muss oder deutlich später gehe, als ich sonst gehe. Ich gehe normalerweise zwischen 16 bis 18 Uhr, das ist so meine ganz typische Trainingszeit, auch immer vor den Livestreams am Montag und am Mittwoch, die ich ja immer gebe, für die Facebook-Gruppen etc. pp. Da performe ich am besten, da bin ich am performantesten. Natürlich auch, ne, ein Teil dessen ist sicherlich diese wissenschaftliche Grundlage mit erhöhten Körpertemperatur. Es ist aber natürlich auch vor allem die Routine. Von daher würde ich dir empfehlen, wenn du noch irgendwie stark aktuell fluktuierst, was einfach deine genaue Trainingszeit angeht, kann ich dir empfehlen, versuchen, immer zur selben Zeit zu gehen, dass du dich da wirklich drauf eingrooven kannst. Und dann spielt natürlich auch die Rate des Fett- bzw. Gewichtverlustes eine entscheidende Rolle. Und da haben wir auch schon oft darüber geredet, dass natürlich ein zu hohes Kaloriendefizit absolut kontraproduktiv ist und sich in dieser Form auch negativ auf die Kraftleistung auswirken wird. Das heißt, wenn du zum Beispiel schneller abnimmst als 0,7 Kilo pro Woche, also mehr als 700 Gramm pro Woche, dann wird sich das mit hoher Wahrscheinlichkeit negativ auf deine Kraftwerte auswirken. Und ich würde dir grundsätzlich davon abraten, ein derart großes Kaloriendefizit weiterzufahren. Das relativiert sich natürlich mit dem Körpergewicht. Wenn wir jetzt sehr stark übergewichtige Menschen betrachten, zum Beispiel einen Mann, der 1,75 groß ist und 120 Kilo wiegt, ne, da kann man jetzt sagen, alles klar, da sind jetzt mehr als 40 Kilo zu viel drauf. Die Rate des Gewichtsverlustes kann hier natürlich deutlich schneller erfolgen, während gleichzeitig noch genügend Energie da sein wird für eine progressive Überladung. Wenn wir jetzt aber uns langsam in diese Range bewegen des gesunden Körpergewichts beziehungsweise des idealen Körpergewichts oder sogar noch darunter, weil wir halt noch niedriger vom Körperfettanteil sind oder aber noch nicht das dementsprechend oder noch nicht die dementsprechende Menge an Muskulatur haben, ne, die Faustformel Männer Körpergröße minus 100 sollte irgendwann das Zielgewicht sein mit einem relativ niedrigen Körperfettanteil. Frauen irgendwann Körpergröße minus 105. Wie gesagt, das ist keine Geschichte, die man in den ersten drei Monaten erreicht. Dafür muss man eine Menge an Muskulatur erstmal aufbauen. Hat mich auch nur läppische 5 Jahre gekostet, diese Nummer, bis ich da hingekommen bin, oder 5,5 ungefähr. Nichtsdestotrotz natürlich, wenn man sich aber in dieser Range langsam anfängt zu bewegen oder wie gesagt nochmal noch da oder ja, wenn man noch darunter ist, ja, noch darunter ist, jetzt habe ich ihn wieder gefangen, aber trotzdem mehr als 700 Gramm pro Woche abnimmt, ist das aus meiner Erfahrung nach deutlich zu schnell und hier kannst du es dir mehr erlauben, mehr Kalorien zu essen, sprich mehr Energie fürs Training zuzuführen, trotzdem weiter wunderbar zu progressieren, was zumindest den Fettverlust angeht, aber auch gleichzeitig sicherstellen, dass du weiterhin sehr gute Trainingsleistungen erbringen wirst, wenn nicht sogar weiterhin sehr gut progressieren kannst. Dann haben wir die akuten Optimierungen. Also es sind jetzt so, das waren so Big Picture Optimierungen, ne? Außerhalb mehr schlafen, dann eine feste Trainingsroutine haben, immer zur selben Zeit gehen, dass du dich darauf eingrooven kannst und eine moderate und nicht zu schnelle Gewichtsabnahme. Punkt Nummer 3 sind akute Optimierung. Da ist mir als allererstes direkt das Kreatin eingefallen, beziehungsweise nicht eingefallen, es war eigentlich gleich meine allererste Idee, sobald ich die Skizze für diesen Podcast geschrieben habe. Es ist das Kreatin, welches das Nummer 1 Supplement ist, was uns dabei hilft, Kraft oder die Kraftwerte aufrechtzuerhalten, vor allem in der Diät. Das ist auch der Grund, warum ich besonders, ganz besonders, während meiner Body Recomposition und Diätphasen jeden Tag darauf penibels achte, das Recovery Pro zu mir zu nehmen. Da sind natürlich noch weitere Stoffe drin, die uns dabei helfen, schneller zu regenerieren, damit wir dann wieder volle Leistung erbringen können, wenn all die anderen vorherigen Punkte auch im Check sind, natürlich. Es ist aber vor allem das Kreatin, was, das ist, ne, Kreatin, das meistbewiesene Fitness-Supplement von allen, mit den meisten Studien, mit den meisten Daten, die uns immer wieder zeigen, wir werden mehr Kraft aufbauen, wir werden besser Muskelmasse aufbauen, wir werden besser Muskelmasse in der Diät halten, wir werden besser progressieren und wir werden bessere Kraftleistung auch in der Diät halten. Jegliche athletischen Leistungen werden besser durch einen hohen Kreatinspiegel. Von daher kann ich dir nur ans Herz legen, mit Kreatin zu arbeiten und Kreatin zu supplementieren. Kreatin ist absolut natürlich, ist absolut sicher und im Grunde das tatsächlich das reine Kraftsport-Supplement Nummer 1, wenn du nicht gerade Testosteron dir spritzen möchtest. Testosteron ist wirkungsvoller als Kreatinmonohydrat, aber es ist halt natürlich, also das andere ist halt netty, das andere ist nicht netty und das andere hat extrem viele Nebeneffekte, von denen ich dir abraten würde und das heißt halt Stoffkonsum und das andere ist absolut natürlich und ich kann dir hier nur ans Herz legen, mit Kreatin zu arbeiten. Meine Empfehlung ist ganz klar das Recovery Pro, denn das Recovery Pro, zwar ist die Basis eine hohe Menge, beziehungsweise eine wissenschaftlich optimierte Menge an Kreatinmonohydrat, das Recovery Pro ist aber weitaus mehr als nur Kreatin. Wir haben zum Beispiel L-Carnitin drin, was bei der Regeneration hilft, Magnesium, Leucin, was eine anabole Muskelproteinsynthese stimuliert, vor allem nach dem Training, wenn wir es zusammen mit einer großen Mahlzeit zu uns nehmen. Und das Ganze wird einfach dafür sorgen, dass wir schneller regenerieren, wobei natürlich das Powerhouse des Kreatinmonohydrates, und das kann ich dir nur empfehlen, kann ich auch nicht müde werden, das zu erzählen, besonders nicht, wenn man im Kaloriendefizit ist, für Männer, für Frauen, Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen. Check auf jeden Fall das Recovery Pro ab von Quantum Leap Fitness. Link dazu in den Shownotes. Zweiter Punkt. Und das habe ich früher sehr viel falsch gemacht, vor allem im Jahre 2017. Da habe ich weniger Wert aufs Timing gelegt. Sicherlich muss man hier beim Timing sagen, dass das Timing eine verhältnismäßig unwichtige Rolle spielt, wann wir was tatsächlich essen. Also vor allem hinsichtlich des Proteins und des Fettverlustes. Wenn wir uns aber die Trainingsleistung angucken, wissen wir ganz klar, dass wir besser performen werden mit einer kohlenhydratreichen und proteinreichen Mahlzeit unmittelbar vor dem Training. Was heißt unmittelbar? Ist eine Auslegungssache, aber 30 bis 90 Minuten wirklich gut funktionieren hier. Und das hat mir damals meinen Vorsprung gegeben und ich sehe das ja bei tausenden Männern und Frauen bei der 90-Tage-Challenge, die dann das erste Mal so wirklich so konsequent jedes Mal umsetzen. Wenn sie damit arbeiten mit schnell verfügbaren Proteinquellen, vor allem allen voran Whey-Protein, Isolat, wie du es mit dem Isoway auch von Quantum findest, und Kohlenhydratquellen mit einem hohen glykämischen Indexwert. Das heißt Obst, Bananen, Datteln. Wir alle lieben unsere Smacks, also Cornflakes, solche ganzen Geschichten, die grundsätzlich wenig Ballaststoffe haben, aber reich an einem Zuckergehalt sind und somit einen sehr hohen glykämischen Indexwert haben. Genau das wird dafür sorgen, das ist die potenteste Kombination, die wir vor dem Training zu uns nehmen, was uns nochmal diesen letzten wirklichen Boost gibt, um mehr Trainingsleistung herauszuholen und aber unsere Krafteinbrüche komplett zu minimieren. Direkt danach sehe ich persönlich Refeed-Tage als Pflicht an in der Diät. Das ist ebenso wichtig und mit jedem Refeed-Tag werden wir unsere Glykogenspeicher weiter erhöhen. Glykogenspeicher ist die Power, die benötigte Power fürs Training, die wir im Krafttraining brauchen. Von daher rate ich dir auf jeden Fall, mit festen Refeed-Tagen in der Diät zu arbeiten. Nicht nur für dein psychisches Wohlbefinden, sondern auch tatsächlich für deine körperlichen Leistungen im Fitnessstudio und auch um zu 100% eine weitere Maßnahme gegen diverse Krafteinbrüche zu haben. Dann kannst du natürlich auch längere Pausensätze machen innerhalb des Trainings selbst. Normalerweise empfehle ich eine Pausenzeit zwischen 2 bis 4 Minuten und je komplexer und je mehr die Übung einer Grundverbundübung ähnelt, desto mehr Pausenzeit empfehle ich grundsätzlich und desto eher es eine isolierte Übung ist, desto weniger Pausenzeit kann man durchaus machen. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass längere Pausenzeiten immer immer ausnahmslos mit besseren erbrachten Trainingsleistungen korrelieren. Das Ganze ist natürlich aber auch ein limitierender Faktor. Von daher steht das so ein bisschen in Klammern, dieser Punkt. Denn selbst wenn es wissenschaftlich wohl optimal wäre, 4 Stunden für ein Training zu brauchen und zwischen jedem Satz 8 Minuten Pause zu machen, müssen wir natürlich ehrlicherweise sagen, naja, ich wollte jetzt eigentlich nicht 4 bis 8 Stunden trainieren, sondern ich habe irgendwie auch noch einen Job und irgendwie auch noch ein Hobby und auch noch einen Partner oder einen Hund oder ein paar Kinder zu Hause, die irgendwie auch alle Aufmerksamkeit haben wollen. Und ich kann meine gesamte Lebenszeit nicht in Pausenzeiten investieren. Von daher sind längere Pausenzeiten auf jeden Fall ein Weg, die gegen Krafteinbrüche entgegenzuwirken. Es ist aber einer dieser limitierenden Faktoren, bei denen du individuell abschätzen musst, wie relevant das jetzt tatsächlich für dich ist und wann du diese Karte der längeren Pausenzeiten tatsächlich ziehen kannst. Wenn du aber zum Beispiel an einem Sonntag oder an einem Samstag ins Training gehst oder an einem Wochentag und du hast danach nichts mehr vor und sagst, okay, es ist quasi zu Neudeutsch die Me-Time, also Zeit, die ich mit mir habe und ich trainiere relativ gerne und es macht mir gerade Spaß und ich kann es mir durchaus erlauben, längere Pausenzeiten zu machen, cool, dann wirst du wahrscheinlich auch wieder abermals bessere Trainingsleistungen erbringen können. Wobei man auch dazu sagen muss, alles über 5 Minuten ist wahrscheinlich zu viel Pausenzeit. Nicht hinsichtlich des Muskelaufbaus. Wie gesagt, da gibt es kein Fenster, so wie lange das maximal dauern darf eigentlich. Da ist dann eher das bewegte Gewicht deutlich interessanter und der deutlich entscheidendere Faktor. Aber es wird halt nicht viel besser, wenn man jetzt sich die Studienlage anguckt und sagt, okay, ab 5 Minuten hat sich das in der Regel sowohl der Muskel zu 90% erholt, das zentrale Nervensystem, glaube ich, zu 95% erholt. Also alles, was möglich ist. Wir werden niemals zu 100% wieder zurückkommen. Denn dafür braucht es halt einfach eine volle Regenerationsphase und auch Schlaf. Aber wir kommen sowohl muskulär als auch was das zentrale Nervensystem angeht auf über 90% Regeneration mit dieser 5-Minuten-Marke. Und wir haben keinen großen Benefit, wenn wir jetzt von 5 auf 10 Minuten zum Beispiel gehen würden, was die Pausenzeit angeht. Wie gesagt, da musst du aber einfach bei dir mal abwiegen, wie viel Pausenzeit kann ich mir tatsächlich leisten. Aber behalte es einfach mal im Hinterkopf, du kannst auch längere Pausenzeiten machen. Und dann natürlich der letzte Punkt bei akuten Optimierung, und das lässt sich halt wunderbar mit dem Recovery Pro vereinen, mehr trinken. Ach, Entschuldigung, nicht mit dem Recovery Pro, ich meinte mit der Pre-Workout-Mahlzeit. Recovery Pro bitte nach dem Training nehmen, dass dann die Kreatinwerte aufrechtgehalten sind. Vor dem Training kann man mit Koffein arbeiten, aber bitte nicht mit Kreatin arbeiten, denn Koffein und Kreatin beißen sich und heben ein bisschen ihre Wirkung aneinander auf. Man kann vor dem Training mit Koffein arbeiten, wenn man das möchte, und nach dem Training mit Kreatin. Das ist meine Empfehlung, das habe ich mir gerade versprochen. Entschuldigung, Kaloriendefizit ist schuld. Ich meine natürlich, du kannst auch einfach einen deutlich größeren Whey-Shake vor dem Training trinken. Und was ich gerne mache, ist, einen Shake zu machen, wo ich mir, also meine typische Empfehlung ist ja zum Beispiel mit Reismilch zu arbeiten, Reismilch, Whey und dann halt eine Kohlenhydratquelle dazu. Natürlich ist es diättechnisch kontraproduktiv, jetzt einen Liter Reismilch zu trinken. Das sind dann eine Menge Kalorien, die getrunken schlecht investiert sind. Ich bin so meistens bei zwischen 200 bis 300 Milliliter Reismilch, um halt auch sowohl eine weitere Kohlenhydratquelle zu haben, die lecker schmeckt auch, als auch natürlich auch kalorientechnisch im Rahmen zu bleiben. Was ich jedoch sehr gerne mache, ist, mir einen sehr großen Shaker machen. Ich glaube zum Beispiel die Shaker, die wir bei Quantum haben, gehen bis 650 Milliliter, irgendwie sowas in dem Dreh. Und dann mache ich mir meine 250, 200 bis 300 Milliliter Reismilch und fülle den Rest bis Oberkante voll mit Wasser auf. Ne, wir wissen, dass auch schon eine Dehydration von nur 2% sich ganz klar auf die Leistung negativ auswirken wird, kognitiv wie körperlich betrachtet. Und so nutze ich einfach die Gelegenheit der Pre-Workout-Mahlzeit gleichzeitig dazu, auch nochmal einen halben Liter Wasser komplett zu tanken, um wirklich frisch zu sein, genügend hydriert zu sein, um auch nochmal bessere Leistung zu erbringen. Du merkst, es sind also, wir haben uns langsam abgearbeitet von der Metaebene zu größeren Stellschrauben zu ganz kleinen akuten Stellschrauben. Das lässt sich in der Praxis aber relativ gut umsetzen. Ich fasse das Ganze auch gleich nochmal zusammen, weil ich merke, wir sind jetzt schon bei 30 Minuten und ich habe jetzt doch sehr viele Punkte abgearbeitet. Ich fasse das gleich für dich nochmal zusammen, worauf es wirklich ankommt. Aber das habe ich früher falsch gemacht. Und das ist der Unterschied zwischen dem Training, was Yard 2017 gemacht hat und dem Training, was Yard mittlerweile 2019, 20 und 21 und auch in Zukunft machen wird. Es sind diese großen und kleinen Stellschrauben, die zumindest dafür sorgen, dass ich auch dieses Jahr sehr geringe Krafteinbrüche habe. Ja, es wird härter, auf jeden Fall. Ich brauche auch längere Verschnaufpausen. Es hält sich aber alles relativ im Rahmen. Und auch ich konnte noch sehr, sehr, sehr lange progressieren und kann es bei manchen Übungen auch immer noch. Weiß Gott nicht mehr, bei allen Schulterdrücken, Bankdrücken und Frontkniebeugen leiden schon ganz schön arg darunter. Wobei ich bei Frontkniebeugen noch die Kraft aufbringen kann. Aber die Intensifiedness, also das subjektive Empfinden des Anstrengungsgrades, ist deutlich höher als noch vor einem Monat. Und ich muss deutlich mehr kämpfen und mehr investieren, um auf die gleiche Leistung zu bringen. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass das vor 3 oder 4 Jahren eine ganz andere Geschichte war. Und das, obwohl ich jetzt ja deutlich mehr Trainingszeit wieder auf der Uhr habe, sozusagen. Und eigentlich das Potenzial für Einbrüche damit eigentlich noch größer geworden ist, ne? Weil ich habe ja dann weil man ja mit der Zeit immer weitere Bestleistung aufstellt, immer weiter mehr optimiert hat und dann der Körper leider sensibler ist für das ganze Thema Kalorien und Energie, besonders wenn man halt schon so weit gekommen ist. Das Ganze setze ich aber so um mit großem Erfolg. Und wenn das alles nichts hilft, wenn du da nicht weiterkommst, wie passt du dann quasi das Richtige an? Muss man leichter werden und mehr Wiederholung machen? Irgendwie was? Wo gleicht man also in dieser Gleichung an zwischen Gewicht, Satz und Wiederholungszahl? Und die Antwort in der Praxis ist, wir sollten minimal mit dem Gewicht runtergehen, während wir die Intensität und das Volumen identisch lassen. Das heißt, wir orientieren uns weiterhin an derselben Wiederholungszahl, an derselben Satzzahl und an derselben Intensität. Also Intensität, nicht der Grad der Anstrengung, sondern wie nahe wir uns an der Maximalkraft bewegen. Wenn wir schwächer werden, erhöht sich ja rein theoretisch jedes Workout die Intensität, aber die fällt dann irgendwann so tief ab, dass wir vielleicht bei den schweren Verbundübungen nur noch 3 Wiederholungen schaffen und das ist für den Muskelaufbau tatsächlich und für den Muskelhalt somit gleichzeitig auch nicht mehr so produktiv. Wir wissen, dass es so beim Muskelaufbau um diese Last 5 Reps geht, das hat sich so durchgesetzt, diese letzten 5 Wiederholungen, die zählen, und wenn wir halt nur 3 Wiederholungen machen, dann haben wir halt nur 3 letzte Wiederholungen gehabt und nicht 5 letzte Wiederholungen. Von daher, wenn du zum Beispiel das 5x5 Training oder 4x5 oder 3x5 Training oder welche Art auch immer, also ein Training mit einer sehr hohen Intensität immer noch umsetzt, solltest du das weiter umsetzen. Wir sollten nicht auf einmal anfangen, in der Diät, das ist so ein ganz typischer, ein Mythos von ganz, ganz früher, auf einmal anfangen, unsere intensiven Sätze zu ertauschen, auszusetzen mit volumenlastigen Sätzen, also dass wir in einem höheren Wiederholungsbereich trainieren, sondern wir sollten versuchen, weiterhin so schwer wie nur möglich zu trainieren. Man muss halt aber hier ganz klar sagen, es ist irgendwann vielleicht nicht mehr so produktiv, einen Schulterdrücken nur mit 3 Wiederholungen zu machen oder einen Bankdrücken mit 3 Wiederholungen zu machen, sondern hier fahren wir deutlich besser. Und eben weil wir nicht diese Last 5 haben werden, dann mit dem Gewicht minimal runterzugehen, damit wir dann noch auf 5 oder 6 Wiederholungen kommen sozusagen. Und dann ist das wieder eine Ebene, die du versuchst mit den vorher genannten Strategien, so gut es geht, so gut es nur geht, zu halten. Und dann nicht schwächer zu werden. Wenn du wieder merkst, oh Mann, ey, ich rutsche mal weiter ab und ich bin jetzt schon wieder bei 4 bis 3 Wiederholungen angekommen. Okay, dann nochmal eine minimale Reduktion nach unten, was das Gewicht angeht. Und dann wird die Diät ja eigentlich auch schon bald wieder vorüber sein. Und du wirst feststellen, in dem Moment, in dem du mal 2, 3, 4 Tage am Stück mehr Kalorien gegessen hast, ist der Moment, an dem sofort die Trainingsleistung wieder besser werden. Also, ich fasse das Ganze jetzt nochmal kurz für dich zusammen und dann machen wir den Podcast zu für heute. Punkt Nummer 1. Krafteinbrüche sind nicht abnormal und bedeuten nicht, dass du irgendwas akut falsch machst. Du kannst wahrscheinlich noch eine Menge besser machen. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit aber normal, dass das eintritt. Besonders bei den, allen voran bei der Übung Schulterdrücken. Danach sehe ich in der Praxis häufig die Übung Bankdrücken. Klimmziehen wird man häufig noch besser, während neutral verhaltende Übungen sind wie Latziehen, Kniebeugen, Kreuzheben oder Hip Thrusts. Dann müssen wir die großen Optimierungen erstmal außerhalb des Fitnessstudios suchen. Das ist das Thema Schlaf, die feste und immer gleiche Trainingsroutine und die Rate des Fettverlustes bzw. der Gewichtabnahme. Und das sollte hier in der Regel nicht höher sein als 700 Gramm pro Woche im gleitenden Gewicht. Dann haben wir akute und kurzfristige Anpassungen, die wir vornehmen können. Das ist es, regelmäßig das Recovery Pro zu nehmen. Damit unterstütze unter anderem auch diesen Podcast. Davon leben wir zu 100%. Link dazu in den Shownotes. Und du tust dir und deiner Fitnessreise gleichzeitig einen riesengroßen Gefallen. Punkt Nummer 2, Wert auf eine sehr gute Pre-Workout-Mahlzeit legen, die stattfinden sollte zwischen 30 bis 90 Minuten von dem reinen Training. Hier empfehle ich dir, mit einem hochwertigen Whey-Protein-Isolat zu arbeiten, denn das ist am reichsten, was die reine Quantität der essentiellen Aminosäuren angeht, wenn wir gleichzeitig auch ein bisschen kaloriensparender unterwegs sind. Das Ganze findest du mit dem Isoway. Super leckere Geschmäcker in großer Vielfalt findest du auch auf www.quantumleapfitness.de und zusätzlich einer schnellen oder ein bis drei schnelleren Kohlenhydratquellen. Hier solltest du darauf achten, dass diese Kohlenhydratquelle generell etwas geringer ist in der Menge an Ballaststoffen und einen höheren Anteil an Zucker somit folglich eher hat. Das heißt, wir reden hier von Kohlenhydratquellen mit einem hohen glykämischen Indexwert und hier kannst du darauf achten, dass du zwischen 20 bis 45 Gramm hochwertiges Protein vor dem Training und die gleiche Menge oder eher sogar 30 bis 50 Gramm schnell verfügbare, also im Blut verfügbare Kohlenhydrate zu dir nimmst. Also irgendwas zwischen 20 bis 45 Gramm, eher sogar ein bisschen mehr, 25 bis 45 Gramm Protein vor dem Training und 30 bis 50 oder 60 Gramm Kohlenhydrate vor dem Training, ungefähr 30 bis 90 Minuten, bevor das reine Krafttraining beginnt. Dann solltest du in der Diät auf jeden Fall mit festen Refeed-Tagen arbeiten. Ein bis zwei feste Refeed-Tage sollten es meiner Meinung nach dabei sein. Darüber hinaus kannst du dir Gedanken darüber machen, ob du oder ob dir längere Pausenzeiten gut tun, ob du die Zeit dafür auffinden kannst und vor allem solltest du auch viel vor dem reinen Training trinken. Zusätzlich empfehle ich dir zu der sehr guten Pre-Workout-Mahlzeit hier nochmal auf zusätzliche 500 Milliliter Wasser vor dem Training auch 30 bis 40 Minuten irgendwie davor, bisschen akuter, bisschen kurzfristig davor Wert zu legen. Hilft das alles nichts mehr und es geht wirklich noch bergab. Nicht traurig sein, sondern sagen, alles klar, es ist vollkommen normal, es ist Teil der Reise, es ist Teil des Weges und dann nimmst du kleine Anpassungen vor, nicht in Ersatz- oder Wiederholungszahlen, sondern einfach nur, was das reine Arbeitsgewicht angeht und du versuchst ja in möglichst kleinen Schritten dich nach unten zu arbeiten. Du wirst häufig feststellen, dass du dann erstmal wieder sehr gute Leistungen erbringen kannst, dass du vielleicht in diesem Rahmen dann vielleicht sogar auch mal wieder einmal stärker wirst, dann wirst du vielleicht einmal wieder schwächer und so wird sich das meistens dann bis zum Ende der Diät durchziehen. Und ja, diese letzten 2, 3, 4 Wochen geht's häufig darum, einfach zu kämpfen, nicht noch schwächer zu werden. Das Ganze schaffst du aber relativ gut. Das habe ich ja auch schon zuhauf gesehen. Und mit ein bisschen Biss sozusagen und ein bisschen Willenskraft und auch ein bisschen der Einstellung, nach vorne zu gehen im Leben sozusagen und im Krafttraining. Und nochmal hier die Brücke zu schlagen zur vorigen Podcast-Episode, sich nicht für den Tod zu entscheiden, du Feigling, sondern zu sagen, alles klar, ich hänge mich voll rein und ich lebe damit sozusagen, dann solltest du relativ gut durch dieses Tal der Tränen durchkommen und die gröbsten Krafteinbrüche bleiben vermutlich mit hoher Wahrscheinlichkeit aus. Und damit sind wir am Ende für diese Podcast-Episode angekommen. Ich hoffe, das Ganze hat dir geholfen. Falls du diesen Podcast cool findest, falls es dir in der Praxis wirklich weiterhilfst, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du dir 2 Minuten Zeit nimmst und mir eine positive Bewertung auf iTunes da lässt. Ich lese das jede einzelne Woche. Vielen lieben Dank dafür für die neuesten Bewertungen. Ich freue mich immer. Dann bin ich auch immer, ist immer leichtes Dopamin für mich und dann weiß ich, alles klar, das ist cool. Das hilft dir zusätzlich zur Fitnessfibel und das ist immer noch interessant und spannend für dich. Dann gebe ich mir auch weiterhin so viel Mühe in der Zukunft. Damit würdest du mir einen Gefallen tun. Quasi, wenn diese Podcast-Folge dir einen Gefallen hat, tust du mir damit einen Gefallen. Ansonsten schau auf jeden Fall auch bei www.quantumleapfitness vorbei. Dort findest du alle unsere wissenschaftlich optimierten Supplemente von Fitness-Überathleten für Fitness-Überathleten. Darüber hinaus alle unsere Blogartikel, alle Podcast-Episoden und vieles mehr. Und mit jeder Bestellung finanzierst du zu 100% mich und meine Arbeit und das gesamte Team und sorgst dafür, dass es uns auch noch in Zukunft gibt und wir unsere Arbeit fortsetzen können. Also in diesem Sinne, ich wünsche eine erfolgreiche neue Trainingswoche. Bleib dabei, bleib am Eisen, kämpf dich durch sozusagen, egal wo du gerade stehst. Das Ziel ist nahe und es wird es jede Sekunde wert gewesen sein, vorausgesetzt, wir geben nicht auf. In diesem Sinne, ich mache mir jetzt auch auf ins Training. Wir hören uns nächste Woche wieder, hoffentlich gesund und munter. In diesem Sinne, bleib gesund, bleib munter, bleib anabol und bleib progressiv. Das wünsche ich mir für dich. Alles klar, bis zur nächsten Woche. Ich bin raus für heute, dein Seat. Ciao.